Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Vorrecht. Ein Vorrecht, dass wir Gott kennen, ein Vorrecht, dass wir einander haben. Und ich erinnerte mich an einen Satz von Ulrich Barzani. Wir hören morgens beim Frühstück mit Inge immer seine Auslegung über die Apostelgeschichte. Und da erwähnte er schon einige Male, alles, was in unserem Leben ganz wichtig ist, machen wir regelmäßig. Und das stimmt. Ich will jetzt darüber nicht predigen, könnt ihr darüber nachdenken, ob das so ist. Und dazu gehört eben auch der Gottesdienst, dazu gehört Lobpreis, dazu gehört Bibellesen, dazu gehört persönliche Gemeinschaft mit Gott, aber eben auch, wie gesagt, Gemeinschaft miteinander. Und darum sollten wir immer wieder dankbar sein, dass wir das in Freiheit tun dürfen und dass Jesus versprochen hat, in unserer Mitte zu sein. Ich möchte zu Anfang beten und dann steigen wir in die Predigt ein. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich auch noch mehr kennenlernen dürfen. Wir danken dir so sehr für dein Wort und für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für Gemeinde. Wir danken dir für die Möglichkeit, uns in deinem Namen zu versammeln, in der Gewissheit, dass du hier bist und dass du Gedanken des Friedens und der Zukunft und der Hoffnung für uns hast, dass du das Leben selbst bist. Und Herr, so bete ich, dass du dein Wort jetzt an uns segnest, dass du uns Konzentration gibst, dass du uns hilfst, abzuschalten von den Dingen, die wir noch aus dem Alltag vielleicht mitgebracht haben. Herr, wir möchten sie jetzt ganz bewusst ablegen und uns auf dich und dein Wort konzentrieren. So bitte ich dich um Gnade für mich zum Reden und für uns alle, das zu empfangen, was du uns heute geben willst. Und du bist ein Gott, der gerne gibt. Und so willst du uns auch heute jedem Einzelnen das geben, was wir gerade brauchen. Amen. Das soll heute eine Folgepredigt meiner Predigt zum Vatertag sein. Ich habe vor einigen Wochen hier über Vatertag gesprochen, und zwar darüber, dass Jesus gesagt hat, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. So habe ich Vatertag, Himmelfahrt verstanden, weil Jesus das so sagt. Und sowieso ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was Jesus gesagt hat und sagt. Wir haben uns damals mit drei Punkten beschäftigt. Ich fahre auf, zweitens zu meinem Vater und drittens zu eurem Vater. Und haben festgestellt, dass beim Thema oder beim Punkt zu eurem Vater noch viele wichtige Gedanken zu sagen wären. Entschuldigung, ich habe morgens oft belegte Stimme. Und darum möchte ich heute da ein bisschen fortsetzen, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Wir haben eben von ihm gesungen. Vielen Dank für das Lied. Gott, unser Vater. Ganz, ganz entscheidender Gedanke. Und wir können uns nie genug darüber Gedanken machen. Ich habe das unter den Titel gestellt, der Vater hat euch lieb. Vielen Dank auch für das Foto. Ich habe vorhin hier das kleine Mädchen beobachtet, das schnurstracks zu seinem Vater gekommen ist. Ich habe mich gefragt, warum es nicht zu mir auf den Schoß gekommen ist. Ich war für sie ein total fremder Mann wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob ich sie schon mal gesehen habe. Ich rede von deiner Tochter, Björn. Ja. Sie kam schnurstracks zu ihrem Vater. Sie kam auf seinen Schoß. Nachher hat sie sich an seine Hand gehalten. Ich habe euch genau beobachtet, trotz des Lobpreises, aber weil das gepasst hat. Was für ein Bild. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das hier auf der Bühne gemacht hätten, weil das genau der richtige Anschauungsunterricht für meine Predigt gewesen wäre. Vertraute Beziehung. Und bei vielen großen Themen, bei den wesentlichsten großen Themen unseres Lebens müssen wir letztendlich immer wieder zunächst einmal auf die Frage zurückkommen, was bedeutet es, Christ zu sein? was bedeutet es, Christ zu sein, ist eine der entscheidendsten Fragen unseres Lebens, die wir uns auch immer wieder stellen müssen, die wir studieren müssen und auf die wir hoffentlich auch die richtigen Antworten gefunden haben. Gerade weil die Meinungen darüber in dieser Welt und auch in der Christenheit, ich meine auch die kirchliche sogenannte Christenheit, da die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und natürlich gibt es von der Bibel her unterschiedliche Antworten. Christ zu sein bedeutet zunächst einmal eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben. Ist ganz einfach zu merken. Christ sein hat mit Christus zu tun, mit Nachfolge von Christus, mit Beziehung zu Christus. Aber genauso sagt uns die Bibel auch eindeutig, dass Christ sein bedeutet, ich bin Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Und wenn du das von Herzen sagen kannst, weil du dein Leben ihm und Jesus Christus anvertraut hast, dann weißt du, ich bin Christ nach der Bibel. Ich möchte uns heute zwei Abschnitte vorlesen, oder sie werden noch an der Tafel, an der Wand erscheinen, an der Leinwand. Zwei wesentliche Abschnitte, die ich so toll finde, und zwei wesentliche Abschnitte des Neuen Testaments, der eine von Johannes aus seinem ersten Brief, der andere von Paulus aus dem Galaterbrief, wo diese Männer eindeutig darüber sprechen, dass wir Kinder Gottes sind und wie wesentlich diese Tatsache ist. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3, da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Gerade dieser erste Satz zeigt mir, wie wichtig es Johannes ist, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir Kinder Gottes sind. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen. Galater 4, die Verse 4 bis 7, ein ähnlicher Abschnitt, diesmal von Paulus, der auch wieder um diese Wahrheit, diese Identität, die wir haben dürfen, betont. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne oder auch Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also auch ein ganz wichtiger Abschnitt, wo Paulus das richtig erklärt, wie es dazu kam und überhaupt möglich wurde, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und genauso wie es wichtig ist, uns immer wieder zu fragen, wer sind wir eigentlich oder was bedeutet es, Christ zu sein? Genauso ist es auch wichtig, bei den großen Fragen des Christseins, unseres Glaubens, auf Gott zu sprechen zu kommen, bei Gott anzufangen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und ich merke, dass gerade in diesen Abschnitten Paulus und Johannes und Jesus das genauso machen. Wir haben letztes Mal schon gesehen, dass Jesus nicht sagt, ich fahre auf in den Himmel und setze mich auf den Thron, wo ich herkam. Er hat auch nicht gesagt, ich fahre in den Himmel zu Gott, sondern er sagt, ich fahre in den Himmel zu meinem Vater, womit er ausdrücken wollte, wer Gott ist und was seine Beziehung er zu Gott hat und wie wichtig ihm diese Vaterschaft Gottes ist. Und dann lesen wir hier, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Johannes weist zunächst einmal auf den Vater hin, auf seine Liebe. Und Paulus genauso erklärt uns, wie Gott seinen Sohn sandte, damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft empfangen. Und dann sandte er seinen Geist, damit dieser Heilige Geist der Sohnschaft, der ruft, der uns zum Vater zieht, so wie das kleine Mädchen zum Vater gezogen wurde. Es wusste, da ist es gut aufgehoben. So zieht uns der Heilige Geist zum Vater hin. Er schenkt uns das Bedürfnis, er schenkt uns das Verlangen nach der Gemeinschaft mit dem Vater. Und all das stellt Paulus in dem Abschnitt Galater 4, 4 bis 7 sehr deutlich dar. Und darum sage ich noch einmal, bei den Grundfragen unseres Glaubens müssen wir immer zunächst einmal bei Gott anfangen. Wer ist Gott? Was empfindet Gott für uns? Was hat Gott für uns getan und was tut er noch? Was für ein Ziel hat er überhaupt mit uns? Ich sag's noch einmal, wenn wir nicht bei diesen Fragen anfangen, werden wir die vielen wesentlichen Themen der Bibel gar nicht richtig verstehen. Und darum, wen wundert's, wenn die Jünger zu Jesus sagen, Herr, zeige uns den Vater? Offensichtlich haben sie noch nicht wirklich gewusst, wer der Vater ist. Sie kannten vielleicht einen Gott, der das Gesetz gegeben hat, einen Gott, der die Welt geschaffen hat und so weiter. Aber als Jesus so oft vom Vater sprach, sagten sie, Jesus, also irgendwie merken wir hier ein Defizit, zeig uns den Vater. Und das ist eine sehr gute Bitte, auch für uns. Und das ist mit der Anlass für diese Predigt. Gott ist nicht nur der dreimal heilige Gott. Gott ist nicht nur der einzig wahre lebendige Gott, der Allmächtige. Gott ist nicht nur der Herr der Herrscharen und der König der Könige. Er ist nicht nur der Schöpfer der Welt oder der Gesetzgeber oder der Richter. Gottes eigentliche Wesensnatur ist ein liebevolles, gnädiges, herzliches Vaterherz. Also diese ganze Hingabe, das meine ich damit. Ein väterliches Herz. Er ist unser Vater. Er will unser Vater sein. Er ruft uns zu sich auf seinen Schoß, bildlich gesprochen. Er ruft uns an sein Herz, er ruft uns in seine Gegenwart. Ich weiß, für einige erweckt das Wort Vater negative Empfindungen. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Und gerade bei solchen Predigten ist das ein gewisses Risiko. Aber gerade solche Predigten sind dann für Menschen nötig, die schlechte Erfahrungen mit ihren leiblichen Vätern gemacht haben, die den Gedanken an ihren Vater am besten verdrängen wollen, diese Erinnerungen und Verletzungen nicht wieder hochkommen lassen wollen, sondern sie unten halten wollen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass es solche Menschen vielleicht auch hier unter uns gibt. Und ich verstehe solche Menschen durchaus, weil viele Väter Fehler machen, gerade im Blick auf ihre Kinder. Sie sind vielleicht selber von ihren Vätern so geprägt worden. Sie kommen ihrer Vaterschaft nicht nach. Ich möchte jetzt nicht länger darüber sprechen, aber der größte Schaden entsteht dann, wenn diese Menschen, die mit ihren leiblichen Vätern schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn diese Menschen das auf Gott übertragen. Und Gott als streng, als strafend, als unnahbar, als abwesend, als lieblos betrachten. Und das ist eine Gefahr, dessen bin ich mir bewusst, gerade bei diesem Begriff Vater. Aber gerade solche Menschen, sage ich noch einmal, müssen erst recht an das Vaterherz Gottes kommen. Gerade solche Menschen brauchen Heilung von dem, der der perfekte, der vollkommene Vater ist. Der so ein Vater ist, wie wir ihn uns gar nicht vorstellen können. Was für ein Wort gibt es noch als ein größeres Wort als perfekt, vollkommen oder wie auch immer, aber wir wissen, was gemeint ist. So ist Gott, und ich kann ihn gar nicht beschreiben, als wie er eigentlich ist. Er ist wirklich der gute Vater, der Ursprung und das Vorbild von Vaterschaft überhaupt. Er hat sich Vaterschaft ausgedacht. Er ist der Inbegriff von Vaterschaft. Sein Vaterherz ist wirklich vollkommen, und ihr merkt, ja, mir fehlen einfach die Worte, um das in irgendeiner Weise zu beschreiben, beziehungsweise den Menschen entgegenkommen, die kein gutes Vaterbild von ihren leiblichen Vätern behalten haben. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum ist dieser Satz so wichtig, so wesentlich. Also, Gott will nicht nur unser Gott und Herr sein, sondern unser Vater. Und das spricht von Beziehung. Das spricht von diesem Herz-zu-Herz-Verhältnis. Jesus nennt uns seine Freunde und seine Brüder. Gott nennt uns seine Kinder. Wir dürfen ihn Vater nennen, unser Vater im Himmel. Oder wenn du willst, kannst du noch hinzufügen, unser lieber Vater im Himmel. Und so ist er. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, wir haben letztes Mal schon gesehen, wie oft Jesus eben den Begriff Vater benutzt, gerade bei den wesentlichen Aussagen, so sagt Jesus hier mindestens zwei wichtige Dinge. Also wenn er sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich, sagt er uns zunächst einmal, dass es das Wichtigste für unser Leben ist, zum Vater zu kommen. So wie eben das kleine Mädchen, ja, du bist zum Papa gelaufen gekommen. Das Wichtigste für unser Leben ist, zum Vater zu kommen. Und ein Mensch, der nicht beim Vater ist, bei Gott, dem Lebendigen, dem Vater aller Vaterschaft, der Mensch geht verloren. Niemand kommt zum Vater. Wenn Jesus das sagt, dann ist das für ihn selbstverständlich, dass wir Menschen zum Vater gehören. Und dann die zweite ganz wesentliche Aussage. Ich, sagt Jesus, bin der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Darum in Johannes 1, Vers 12 haben wir auch letztes Mal gelesen, aber ich werde nicht müde, das noch einmal zu erwähnen, dass ja keine Missverständnisse sind. In Johannes 1, Vers 12 sagt Johannes, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also der höchste Status, den wir haben können und den Gott uns wünscht, den er sich sehnlichst für uns wünscht, ist, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir seine Kinder werden. Und wir sind es nicht von Geburt an. Und hier sagt uns der Johannes, das Johannesevangelium, allen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht zu dieser Identität, zu diesem Status, zu diesem ewigen Status. Wenn wir Kinder eines ewigen Gottes sind, haben wir ewiges Leben. So einfach ist das, so logisch ist das. Und das nur durch Jesus Christus. Geschöpf Gottes zu sein, bedeutet nicht automatisch Kind Gottes zu sein. Auch dieses Missverständnis schwebt im Raum. Ich hoffe nicht in diesem, aber in der Welt. Viele verwechseln das. Wir sind ja alle Kinder Gottes. Nein, das stimmt nicht. Wir sind zwar Geschöpfe Gottes, jeder Einzelne, ganz speziell, ganz besonders von Gott gewollt, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Kinder Gottes müssen wir erst werden, und zwar jeder Einzelne. Ganz persönlich. Und das Bespringen oder Beträufeln eines Babys mit Wasser, was manche Leute fälschlicherweise Taufe nennen, ist auch nicht ein Eintritt in diese Identität, bedeutet auch nicht automatisch, ich bin Kind Gottes. Dieser Akt ist höchstens ein Segnungsakt, habe ich hier schon vielleicht mal gesagt, aber das ist in keiner Weise eine Taufe. Unter Taufe versteht die Bibel, der griechische Ausdruck ist baptizo, untertauchen. Und das ist ein bewusstes Ablegen meines alten Lebens und der Anfang eines neuen Lebens. Das bedeutet Taufe im biblischen Sinne und nicht das Betröpfeln mit ein bisschen Wasser. Und Gott hat auch keine Enkelkinder. Ich kann nicht sagen, ja, meine Eltern waren ja christlich, Christen, und ich bin eben getauft worden, in Anführungszeichen, und jetzt bin ich eben auch Christ. Ja, was ist Christ? Und wir kommen wieder zur gleichen Frage. So stellt sich die Bibel das nicht vor, so stellt sich Gott das nicht vor. So wie dieses Vater-Kind-Verhältnis so unvollkommen das auch ist im menschlichen Sinne, so sehr ist das ein großartiges Bild. Darum verwendet Jesus ja diesen Ausdruck. Ein großartiges Bild, was Vater-Kind-Verhältnis bedeutet, nämlich Beziehung, nämlich Vertrauen. Und wir wissen alle, was damit gemeint ist. Zwei wunderbare Verse aus dem Römerbrief, aus Kapitel 8, die Verse 15 und 16, wo wir merken, dass Paulus nun in seinem Brief an die Römer, an die Gemeinde in Rom, das gleiche Thema anschneidet, was wiederum die Wichtigkeit dieses Themas und dieser unserer Identität unterstreicht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir merken, es ist fast der gleiche Wortlaut wie im Galaterbrief, wo Paulus auch gesagt hat, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Das gleiche schreibt er nur an die Römer. Und auch dieses, da rufen wir, aber Vater. Und dieses, aber Vater war die damalige Formulierung eines herzlichen, kindlichen Verhältnisses und nicht einer kalten Formulierung. Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also hier ist auch wiederum vom Heiligen Geist die Rede. Und eine seiner vielen Aufgaben ist, uns Zeugnis zu geben, uns zu bestätigen, uns die Sicherheit zu geben, ich bin Gottes Kind. Und möge auch diese Predigt, diese Betrachtung, diese Gedanken uns heute neu gewiss machen, insofern wir das einmal getan haben. Es ist immer wieder nötig, uns darüber zu freuen, das klar zu machen. Und wer das noch nicht persönlich weiß, für den haben wir heute eine wunderbare Gelegenheit, dieses festzumachen. Wir sind gern nach dem Gottesdienst bereit, mit Ihnen darüber zu sprechen, mit ihnen zu beten, dass sie ihr Leben wirklich Jesus Christus anvertrauen, ihn aufnehmen in ihr Leben, im Glauben, dass er für ihre Schuld gestorben ist und dadurch Kinder Gottes werden. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Aber interessant, sowohl in diesem Abschnitt im Römerbrief als auch in dem im Galaterbrief ist also die Rede, Gott sandte zunächst einmal seinen Sohn, damit wir die Gotteskindschaft empfangen. Jesus hat uns mit dem Vater versöhnt, indem er unsere Schuld auf sich genommen hat. Aber dann lesen wir auch, noch einmal Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Also Gott hat seinen Sohn gesandt, steht in Galater 4, 4, vielleicht ganz genau, vielen Dank. Und in Vers 6, er hat seinen Geist gesandt. Und auch dieser Geist ist nicht irgendeine mystische, unberechenbare Kraft, sondern dieser Heilige Geist ist ein Geist der Sohnschaft. Dieser Heilige Geist will unsere Verbindung der Kindschaft mit dem Vater schaffen. Er ruft dann in uns, aber Vater, er befähigt uns dazu, er zeigt uns die Wichtigkeit, er bereitet unser Herz vor, er zieht uns zum Vater, er stärkt unser Verhältnis zum Vater, er stärkt unser Vertrauen zum Vater. Wie großartig! Gott sandte seinen Sohn, damit wir Söhne werden. Gott sandte seinen Geist, den Geist, der uns hilft, aber Vater zu sagen. Und er bezeugt es dann auch noch, wie wir gelesen haben. Er bestätigt es uns immer wieder. Ich finde das so großartig. Also Christsein, fasse ich noch einmal zusammen, bedeutet Kind Gottes zu sein. Und wenn wir zurückkommen auf diesen ersten Satz aus dem Johannesevangelium, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sein sollen, dann müssen wir schon nur aus diesem Satz feststellen, und das ist das Großartige am Evangelium, Gott hat sich das so ausgedacht. Gott hat das so gewollt. Er hätte auch sagen können, liebe Leute, ihr habt gesündigt, ich schicke euch meinen Sohn, er stirbt für eure Sünden und dann kommt ihr in den Himmel und da habt ihr es gut. Das wäre auch schon mal gut, nicht? Nein, dass Gott sich ausdenkt, und keine Religion dieser Welt kennt diesen Gedanken, dass Gott sich ausdenkt und es von Herzen wünscht, dass wir nicht nur im Himmel sind und es gut haben, sondern dass wir seine Kinder sind und damit seine Miterben oder seine Erben, nicht weil er mal sterben würde, sondern weil wir dann alles haben, was auch Gott hat, das hat Gott sich ausgedacht. Und so merken wir Christsein, und so kommen wir eigentlich zum nächsten Gedanken, der wiederum ein anderes Thema ist. Christsein bedeutet nicht, ich tue gute Werke, um eventuell Gott zu gefallen, und wer gute Werke tut, der ist Christ und hofft einmal, weil er so viele gute Werke getan hat, in den Himmel zu kommen. Das ist Religion, habe ich hier wahrscheinlich schon öfter erwähnt. Sondern Christsein bedeutet, ich habe eine Identität bekommen, ungeachtet dessen, was ich vorher getan habe. Oder sogar, weil ich trotz meiner Sünden, obwohl ich gesündigt habe. Christsein bedeutet, Kind Gottes zu sein, bedeutet, ich habe eine Identität bekommen. Wie viele gute Werke habt ihr getan, bevor ihr geboren wurdet? Habt ihr da viele gute Werke getan, um euch zu verdienen, geboren zu werden in eure Familie? Wir konnten das gar nicht. Wir haben eher unsere Mutter im Mutterleib geboxt und ihr Schwierigkeiten gemacht. Und je näher die Geburt kam, umso schwieriger wurde es für unsere Mutter. Aber allzu viele gute Werke haben wir vor der Geburt nicht getan. Und wir wurden geboren und wir hatten sofort eine Identität. Wir waren Kinder unserer Eltern, ohne irgendein Werk. Das ist ein schwaches Bild dafür, wie Gott sich unsere Gotteskindschaft vorstellt. Aus Gott geboren, das ist auch ein Bild der Bibel oder ein Ausdruck der Bibel, wir haben letztes Mal gelesen, aus Gott geboren zu sein bedeutet, eine Identität zu haben, noch bevor ich gute Werke getan habe, um das mir eventuell irgendwie zu verdienen. Und weil ich dann Kind Gottes bin, dann tue ich Werke, die Gott gefallen. Dann lebe ich nach Gottes Willen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann lebe ich nach seinem Wort. Dann bin ich sein Kind, sein Repräsentant. Dann möchte ich ihn ehren. Dann möchte ich anderen Menschen zum Segen sein und, und. Das ist die richtige Reihenfolge. Nun, was bedeutet es, einen Vater im Himmel zu haben? Das ist die weitere wichtige Frage, die ich auch nur im Telegrammstil anhand einiger Bibelstellen behandeln kann. Was bedeutet es, einen Vater im Himmel zu haben? Und auch da möchte ich wirklich zuallererst von dem Vaterherzen Gottes ausgehen und nicht von dem, was ich dann profitiere. Natürlich auch. Aber zunächst einmal Gottes Vaterherz betrachten. Und damit kommen wir zurück zu seiner Liebe. Und das muss der erste Punkt sein. Gott, der Vater, wie es normal ist für einen perfekten, vollkommenen Vater, aber auch für einen irdischen Vater, sollte es normal sein. Gott liebt mich als sein Kind vollkommen und bedingungslos. Egal, ob ich Mist gebaut habe oder nicht, egal, ob ich immer gehorsam bin oder nicht, Gott liebt mich vollkommen und bedingungslos. Und jetzt müssten wir uns eigentlich sehr eingehend das Gleichnis vom verlorenen Sohn ansehen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns dieses Gleichnis kennen. Wenn nicht, dann lest es bitte nach, Lukas 15. Aber gerade dieses Gleichnis, das ist mit das wichtigste Gleichnis, das Jesus erzählt hat, wenn man überhaupt eine Staffelung machen darf. Gerade dieses Gleichnis zeigt uns die bedingungslose Liebe des Vaters, der den Sohn zunächst einmal ziehen ließ, ihn zu nichts gezwungen hat, und zum anderen nahm er ihn wieder auf, obwohl er das ganze Geld verprasst hat und jetzt auch noch die Frechheit besitzt, zurückzukommen. Gott liebt uns vollkommen und bedingungslos. Er schuf uns aus Liebe. Er schuf diese Welt für uns aus Liebe in seiner Herrlichkeit und Schönheit und Vielfalt. So sehr wir sie auch gerade jetzt genießen und bestaunen, so wenig denken wir vielleicht darüber nach, dass Gott sie aus Liebe für uns geschaffen hat. Ich will jetzt gar nicht anfangen zu erzählen, wie viele Arten von Fischen und Vögeln und Blumen es gibt. Könnt ihr gern nachschlagen, Google macht's möglich. Aber das hat Gott aus Liebe für uns getan. Er wollte seinen Kindern einen schönen Garten vorbereiten. Er gab seinen Sohn aus lauter Liebe für uns. Er gab uns vorher sein Wort aus Liebe. Er sandte uns seinen Heiligen Geist aus Liebe. Alles nur Liebe. Gottes Vaterliebe ist wirklich das Größte, was es gibt. Und das ist so großartig, wie kann es anders sein, dass unser Glaube an den lebendigen Gott ein Glaube an seine Liebe ist. Und ich sage es noch einmal, ich werde nicht müde, es zu sagen, keine Religion der Welt kennt so einen Gedanken. Alles, was wir sind und haben, hat seine Liebe zur Grundlage. Paulus sagt es im Epheserbrief, dass Gottes Liebe alle Erkenntnis übertrifft. Alle Weisheit, alles, was ein Mensch sich vorstellen kann. Gottes Liebe übertrifft einfach alles, absolut alles. Und auch wiederum aus Liebe will er uns nun für alle Ewigkeit bei sich haben. Auch wiederum aus Liebe hat Jesus gesagt, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Ich gehe euch eine Stätte zu bereiten. Ich gehe, um das zu verwirklichen, was der Vater sich sehnlichst wünscht. Wer einen Vater hat, der hat normalerweise auch ein Vaterhaus. Er hat eine Familie, zu der er gehört. Unser eigentlicher, wirklicher Vater ist im Himmel und das Vaterhaus auch. Auch das gibt dieses Bild des Vaters her. Und auch daran sollten wir oft wie möglich oder je länger, je mehr denken. Wir haben ein Vaterhaus. Wir kommen zum Vater in den Himmel, wenn wir Jesus Christus persönlich kennen. Johannes 16, Vers 27 sagt Jesus, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Auch da sagt es Jesus ganz deutlich, weil ihr mich liebt, weil ihr das anerkennt, was ich für euch getan habe, darum hat euch der Vater lieb. Natürlich liebt Gott alle Menschen. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ein Vater ein Kind liebt oder ob Gott eben die ganze Welt liebt und aus Liebe seinen Sohn gesandt hat. Ein Vater-Kind-Verhältnis hat eine ganz andere Qualität. Und darum darf ich mich auf seine Liebe verlassen. Der Maßstab für die Liebe Gottes ist wirklich sein Wort und das, was er für uns getan hat, indem er seinen Sohn für uns geopfert hat. Das ist der Maßstab. Und nicht meine Gefühle, nicht irgendwelche Erfahrungen, wo ich begonnen habe, vielleicht zu zweifeln an der Liebe Gottes, weil ich nicht verstanden habe, warum mir das zugestoßen ist. Nicht das, was Menschen sagen, nicht irgendwelche Empfindungen, die heute so sind und morgen so. Der Maßstab für Gottes Liebe ist natürlich sein Herz, aber das, was uns sein Wort sagt und das, was er in seinem Sohn getan hat. Also, Kind Gottes sein bedeutet, geliebt zu sein, aus dem Vater geboren zu sein und zu Gottes Familie zu gehören. Gottes Familie. Wir wissen es alle, wir schätzen es hoffentlich alle, wir freuen uns im Normalfall alle an Familie, an unserer Familie. Wir freuen uns, dass wir eine Familie haben und wir genießen die Zeit mit unseren Familienangehörigen, sagen wir mal im Normalfall. Und noch viel wichtiger ist es, zu Gottes Familie zu gehören. Wir sind Brüder und Schwestern. Wenn du rechts und links guckst, siehst du deine Schwester und deinen Bruder. Wir sind Kinder Gottes durch Jesus Christus. Aber dass Gott unser Vater ist, bedeutet auch, er gibt uns nur Gutes. Nur Gutes. Gott ist gut und er gibt uns nur Gutes. Ich denke, das kam auch in einem Lied vor. Oder wir singen es immer wieder, aber lasst uns das glauben. Er hat gute Gedanken und gute Pläne für unser Leben. Dass er unser Vater ist, bedeutet, dass er uns versorgt. Er weiß, was wir brauchen. Er gibt uns, was wir brauchen. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Bitte Gott und er gibt dir Gutes. Und wenn du auch in der einen oder anderen Situation meinst, wieso soll das jetzt gut sein, vertraue Gott, dass er besser weiß, was für dich gut ist. Wir sind gerade mit Leuten im Gespräch, die eine große Entscheidung treffen müssen und sie haben uns um Gebet gebeten und wir beten mit ihnen zusammen und unsere gemeinsame Haltung ist, Gott, wenn du das machst, wenn du das gibst, dann wissen wir, dass das von dir ist. Und wenn du das nicht gibst, dann wissen wir, dass das auch von dir ist und dass das gut ist, auch wenn du es nicht gibst. Wir wünschen uns so oft Dinge, wo wir vielleicht im Nachhinein feststellen, dass es nicht gut ist, nicht gut gewesen wäre oder wo Gott einfach weiß, dass es nicht gut für uns ist, auch wenn wir das selber nicht erkennen. Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater, der Lichter. Alle gute Gabe kommt von oben herab. Dass du heute Morgen gesund aufstehen konntest, dass du eine Gemeinde hast, dass du gut gefrühstückt hast, gehe ich davon aus. Wenn nicht, dann vielleicht wegen deiner schlanken Linie oder warum auch immer. Aber dass wir satt zu essen haben, ist ein Beweis, dass wir einen guten Vater haben, der sogar denen gnädig ist und ihnen gibt, die nicht an ihn glauben. Aber wie viel mehr dürfen wir wissen, dass alle gute Gabe von ihm kommt? Euer Vater weiß, dass ihr diese Dinge benötigt, hat Jesus an einer anderen Stelle gesagt. Aber der Vater will mich auch leiten. Er hat den besten Überblick. Er sieht weit voraus. Er weiß, was gut ist. Wir haben gerade diese Tage mit jemandem gesprochen, wenn ich einfach in die Welt gucke oder über eine Landschaft gucke, dann ist das ja schon mal gut. Wir gehen manchmal auf den Eid hoch, wir wohnen unter dem Eid und je höher wir steigen, umso weiter sehen wir. Und wenn wir unten stehen würden und einer ganz oben auf dem Gipfel, da könnten wir ihn fragen, hör mal, was ist dort drüben, denn ich sehe es nicht, aber du bist im Vorteil, weil du höher stehst. Wer höher steht, sieht weiter. Das ist schon im rein menschlichen so, aber bei Gott erst recht. Wir haben einen Vater, der weiter sieht. Vertraue ihm, dass er weiter sieht als du. Vertraue ihm, dass er bessere Augen hat als du. Vertraue ihm, dass er besser weiß als du, was für dich gut ist. Jesus lehrt uns zu beten in dem Gebet, das damit beginnt, unser Vater im Himmel, lehrt uns Jesus zu beten, dein Wille geschehe. Das bedeutet auch Vater-Kind-Beziehung, wo ich sage, Vater, ich möchte nicht meinen Willen durchsetzen, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Leite du mich. Das Wesentliche ist, dass deine Pläne mit meinem Leben zustande kommen. Das bedeutet, Kind Gottes zu sein. Das bedeutet, Christ zu sein. Damit sind wir schon bei einem anderen Thema, sich von Gottes Geist leiten zu lassen. Gerade darüber spricht Paulus auch im Römerbrief. Alle, die der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also es tun sich immer mehr Themen auf. Aber der Vater hat auch Erbarmen mit uns. Ich war auch so dankbar, dass wir dieses Lied gesungen haben. Wir haben einen Gott, der sich über uns erbarmt, der uns gnädig ist, der uns gerne vergibt. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Schuld bereuen, vergibt Gott gerne. Er ist barmherzig, wie schon ein irdischer Vater barmherzig ist mit seinem Kind. Er hilft dem Kind gerne, wenn er merkt, dass es sich plagt, auf den Stuhl hochzukommen, dann hilft er ihm hoch und so weiter und so fort. Das sind alles schwache Bilder, aber doch ein Hinweis darauf, was Gott für uns tut. Er hat Erbarmen, er ist gnädig. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, Psalm 103, Vers 13, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Doch da schauen wir schon in Psalmen, gerade von David, hier Psalm 103, kommt dieses Bild vor. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Aber er heilt uns auch, er verbindet unsere Wunden, er tröstet uns, er befreit uns von Ängsten, einfach weil er will, dass es uns gut geht, dass wir in Frieden leben, dass wir uns geborgen wissen, dass wirklich Friede unser Herz bestimmt, weil wir zum Gott des Friedens Vater sagen dürfen. Das ist auch das, was der Vater tut, und er überfordert uns auch nicht. Ein Vater wird nie sein Kind überfordern. Er weiß, was sein Kind schafft. Auch da will ich jetzt nicht mit Beispielen kommen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Aber jetzt gibt es einen Unterschied. Der Vater zwingt uns zu nichts. Ein irdischer Vater muss seine unmündigen Kinder auch oft zwingen, etwas zu tun, zu ihrem Guten, damit sie etwas lernen. Sie kriegen Aufgaben. Sie dürfen verschiedene Dinge nicht. Sie werden vom Vater oder der Mutter gezwungen. Und das ist gut so. Aber unser Vater behandelt uns als mündige Kinder. Er respektiert unseren Willen. Er sagt nicht, du musst, sondern er lädt uns ein. Er sagt, hier gebe ich dir, hast du mein Angebot, aber ob du es nimmst, ist deine Sache. Hier ist ein gedeckter Tisch, aber ob du dich bedienst, ist deine Sache. Hier ist mein Wort, wo ich dir alles versprochen habe, was du zum Leben und für die Ewigkeit brauchst. Hier ist mein Wort, das alles enthält, was ich für dich getan habe. Aber ob du das in Anspruch nimmst für dich, musst du entscheiden. Und Gott zwingt wirklich niemanden. Auch da das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hat einen Sohn ziehen lassen, so leid es ihm getan hat. Und so tut es Gott mit jedem Menschen, der sagt, nee Gott, ich will nicht mehr, tschüss. Da weint Gott ein paar Tränen, aber lässt den Menschen gehen. Gott ist aber auch unser absoluter Schutz und unsere Sicherheit. Das Wort verspricht uns, nichts wird uns aus seiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und dann, dass uns der Vater auch züchtigen muss, ich lese nur diese beiden Verse, weil die Zeit vorgerückt ist, Hebräer 12, 6 und 7, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt oder diszipliniert oder straft jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Gerade weil wir auch oft Unsinn denken, Unsinn reden, Unsinn tun, muss Gott uns korrigieren, muss Gott uns züchtigen, muss Gott uns auf den richtigen Weg bringen. Und das ist auch ein Beweis seiner Vaterliebe. So wie wir unseren Kindern sagen, dass sie ihr Zimmer aufräumen müssen, zumindest Minderjährigen, so sagt Gott uns, dass wir unser Leben aufräumen müssen. Und er hilft uns dabei sogar. Wenn ich Kind Gottes bin, kann ich voller Kühnheit sagen und voller Stolz, wer hat es so gut wie ich? Und die Antwort ist, alle anderen, die auch Kinder Gottes sind, haben es auch so gut wie du, aber keinen mehr. Wir sind Kinder Gottes und darum dürfen wir diesem vollkommenen, liebevollen, guten Vater vertrauen. Wir dürfen zu ihm beten, wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen, mit ihm leben, uns bei ihm bergen, uns einfach ihm anvertrauen, jeden Tag neu, bei ihm bleiben. So nach Psalm 23, ich werde bleiben im Haus des Herrn mein Leben lang. Auch das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ihm aber auch danken für das Gute, das wir haben. Auf ihn schauen, von ihm lernen. Letztlich ihn lieben. Das ist unser Vater. Das ist das, was er sich wünscht. Das ist das, was er geschaffen hat. Das ist das, woran er arbeitet. Und darüber dürfen wir uns freuen. Ich wünsche uns allen, inklusive mir, von ganzem Herzen, dass wir in eine neue Dimension dieses Vater-Kind-Verhältnisses kommen. Und dass wir in der nächsten Woche, du kannst schon heute Nachmittag damit anfangen, zu sagen und dir zu wünschen, Vater, ich möchte dich noch besser kennenlernen. Ich möchte noch bewusster in deiner Nähe, auf deinem Schoß, an deinem Herzen leben. Ich möchte noch bewusster genießen, dass du mein Vater bist. Das wäre eine ganz tolle Bitte und ich hoffe, dass diese Predigt dazu beigetragen hat. Vater, danke, dass wir wirklich Vater sagen dürfen. Dass wir dir unser ganzes Vertrauen schenken dürfen, ungeachtet dessen, was wir mit unseren irdischen Vätern erlebt haben. Du verdienst unser Vertrauen, schon nur aufgrund deines Wortes, aber erst recht aufgrund dessen, dass du deinen Sohn hingegeben hast, damit wir deine Kinder werden, Vater im Himmel. Wir preisen dich von ganzem Herzen über deine Liebe. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum und vielleicht auch am Bildschirmen, für mich selber, Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich in diesen Genuss deiner Liebe, in diese Gewissheit deiner Liebe hineinkommen und dass uns wirklich nichts aus dieser Haltung reißen kann und aus diesem Vertrauen, aus diesem Glauben, dass du da bist, ungeachtet dessen, was passiert. Herr, wir ehren dich und danken dir für deine Liebe. Amen.